Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und aus Köln zugeschaltet ist wie immer der einzige wahre Historiker Matthias von Helfe.
Hallo Matthias. Guten Tag, mein Freund.
Heute, ich freue mich schon, Genghis Khan.
Ja. Ja,
was ja nicht nur eine Band war, sondern ein Herrscher. Ich war ein Hunnen? Nee, wer war das? Mongolenherrscher.
Und ja.
Ein Freund von mir meinte mal, weißt du, du musst nur genug Zeit vergehen lassen, dann kann selbst der schlimmste Herrscher eine berühmte Popband sein. Das heißt, wenn wir lang genug warten, dann steht irgendwann Hitler beim Grand Prix.
Ja, also Heereiter, Hochreiter sowieso, genau. Das passt auf Hitler nicht so richtig gut, aber auf Genghis Khan schon, weil ich habe immer gedacht, und das stimmt auch so ein bisschen, das waren außerordentlich gute Reiter.
Ja.
Die konnten rückwärts reiten und schießen nach hinten sozusagen. Das war also deren ganz großes Gebiet. Die waren wohl außerordentlich tapfer und draufgängerisch. Also die müssen wirklich mit dem Leben sozusagen dauerhaft abgeschlossen haben, sonst hätten sie so nicht arbeiten oder auftreten können.
Mhm.
Aber wir reden ja, ich sag mal, in einer Zeit Ende 12. Anfang 13. Jahrhundert, in einer sehr weit entfernt gelegenen Gegend dieser Welt, Steppengebiet, Mongolei. Das war so ein Gebiet, also auf der einen Seite der Norden Chinas, also heutiges China, auf der anderen Seite der Süden Russlands und der Osten Kasachstans. Und insofern, also im Norden China, im Süden Russland, im Osten Kasachstan, es waren Nomaden, also Truppen, die durch die Gegend zogen, die nicht sesshaft waren in dem Sinne, wie wir das heute uns vorstellen, sondern die einfach dahin zogen, wo ihre Tiere Nahrung gefunden haben, wo sie selbst Nahrung gefunden haben. Sie waren zwar unterschiedlich, diese einzelnen Gruppen, aber sie waren sehr schwer voneinander zu unterscheiden. Das Einzige, wo man sie wirklich gut dran unterscheiden konnte, waren drei Sprachstämme, die dort vor allem gesprochen wurden. Einmal war es Mongolisch, dann Tungusisch, das war vor allem im chinesischen Teil, und in der Turksprache. Das war am weitesten verbreitet, und da kann man ja auch schon dran sehen. Also daraus entwickelt sich dann das, was man, ich sag mal, heute als Türkisch vielleicht bezeichnet, oder jedenfalls dieser Sprachstamm, der dem zugrunde liegt. Und deswegen ist es auch klar, dass das immer noch eine Faszination hat, weil letztendlich die, ich sag mal, langfristigen Nachfahren dieser Genghis Khan-Epoche, die gibt es in mindestens mal zwei Begriffen, die heute noch weiterleben. Das eine sind die Tataren.
Aha.
Also die haben ja jetzt sogar ganz aktuell auf der Krim.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Ja, also auf der Krim auf einmal wieder einen, ich sag mal, einen aktuellen Wert oder eine aktuelle Zuschreibung. Und das andere sind die berühmten Turkvölker, also wo eben verschiedene Ethnien dann sich daraus entwickelt haben. Und der Kick an dem Genghis Khan und an den Mongolen seiner Zeit war, dass sie versucht haben, diese unterschiedlichen Ethnien zusammenzubringen.
Mhm.
Der das versucht hat, der erste war Kabul Khan, das war 1150, nochmal eben so zur Erinnerung. Genghis Khan hat ungefähr 1160 bis 1227 gelebt, und dieser Kabul Khan, das war sein Großvater, der versucht 1150, also kurz vor seiner Geburt, ein Mongolenreich zusammenzuzimmern. Das gelingt ihm auch für eine gewisse Zeit, aber mit seinem Tod, also mit Kabul Khans Tod, zerfallen sozusagen diese unterschiedlichen Ethnien wieder in das, was sie auch vorher waren, nämlich eigenständige, kleinere Verbünde. Und damit war aber trotzdem die Idee geboren, sozusagen ein großes gemeinsames Mongolenreich, ich sag mal, ins Leben zu rufen.
Mhm.
Und er, also Genghis Khan, der Enkel von Kabul Khan, macht das also. Und ist der Urenkel. Und der wird dann jener, der also der erste Großkhan der Mongolei ist oder des mongolischen Reiches. Und jetzt kommt das, weswegen wir auch uns damit so beschäftigt haben, weil ich das einfach auch interessant finde für so eine Geschichtssendung. Das hat ja eine Mythologie ist ja drumherum entstanden.
Oh ja.
Die Mongolen oder Genghis Khan.
Ist das eigentlich, was haben die mit den Hunnen zu tun oder ist das nochmal ein ganz anderes Problem?
Nee, die haben gar nichts damit zu tun. Also das war sehr viel früher mit den Hunnen in Europa, vor allem in Zentraleuropa. Und insofern kann man das nicht miteinander vergleichen. Also die Hunnen sind eine, ich sag mal, für die europäischen Völker eine Plage gewesen. Ich sag mal, bis vom Ende des Römischen Reiches bis zum 10. Jahrhundert etwa, also okay. 900 sowieso gibt es eine, 950 glaube ich, eine ziemlich blutige Schlacht am Lech, an dem Fluss Lech. Aber die Hunnen selber haben mit den Mongolen nichts und die waren einfach vorher da. Aber die Mongolen, und deswegen ist dieser Mythos und dieses, dieses bis zum heutigen Tage weitergetragene Reitervolk, ja, kommt eben daher zustande, dass es eine unfassbare Größe hatte. Ich habe das mal versucht in Relation zu setzen. Es umfasste in seiner größten Ausdehnung, also ungefähr am Beginn des 13. Jahrhunderts, 26 Millionen Quadratkilometer. Das sind sechsmal die Europäische Union. Sechsmal.
Sehr viele Saarländer, ja.
Sehr viele. Jetzt kommt es aber, in diesem Mongolenreich lebten 100 Millionen Menschen. Zum Vergleich in der Europäischen Union, also in einem Sechstel, leben heute 450 Millionen.
Ja.
Also da kann man mal sehen, das war im weitesten, also das war nicht bewohnt.
Ja, kann man stimmt, einfach da waren sagen, Menschen, ja, aber keiner war da. Ja.
Genau, es war mehr oder weniger Steppe. Noch ein Vergleich, das Mongolenreich war das zweitgrößte Reich auf der Welt, was es je gegeben hat. Das größte war das britische Weltreich in seiner allergrößten Ausdehnung 1922. Da lebten 458 Millionen Einwohner im British Empire und hatten eine Ausdehnung von 33 Millionen Quadratkilometer. Und die 450 oder 460 Millionen Einwohner waren ungefähr ein Viertel der damaligen Weltbevölkerung. Mhm. Alles ungefähr. Das heißt also, die Mongolen, die sich 1100, 1200 zusammengetan haben, sind im Grunde genommen so etwas wie ein britisches Weltreich dann 800 Jahre später.
Und ohne, dass man zur See fahren musste, ne?
Ohne, dass man zur See fahren musste. Und aber das, was man eben auch sagen muss, um einfach zu verstehen, es ist fast nicht bewohnt gewesen. Also wenn in dem riesigen Reich 100 Millionen Menschen leben, da hast du ja zwischen einem und dem anderen 10 Kilometer. Also das ist, da tritt man sich nicht auf die Füße. Also kann man es nicht so richtig gut vergleichen. Aber auf der anderen Seite muss man eben sehen, für die damalige Zeit, und das ist etwas, was eben bis heute hält, ist das unfassbar groß. Ja. Und jetzt muss man sich noch vorstellen, es waren ja nicht nur Krieger, sondern es waren Hirten, Jäger, Fischer, Sammler, Viehtreiber und Leute, die einfach große Viehherden bewachten, etc. etc.
Also gab es da auch so eine Beamtenklasse? Nee. Also ist das verwaltet worden, nee, so regelrecht,
nein,
das Reich?
Nein. Oder war das? Nein. Es gab, das musste man auch nicht, weil es gab keinerlei Besitzrechte. Es gab kein Privateigentum. Es gab alles nur für alle. Also es war Gemeineigentumssystem.
Das ist nicht mal nachhaltig. Dünn besiedelt, alles Allmende. Geile Sache.
Ja, genau. Und aber das konntest du eben auch nur machen, wenn du in der Zeit lebtest und mit den Ausmaßen und mit der Menge an Menschen. Also es war überall Gemeineigentum, aber die Nutzung war anders verteilt. Die war nicht gleich verteilt, sondern es gab eben auch so eine Art Rangordnung. Also ich sag mal, eine Art feudale Rangordnung mit höheren und unteren Rängen, mit Abhängigkeiten und gegenseitigen Strukturen. Mhm. So. Ansonsten aber, wenn man das mal weglässt, dann war es ein völlig freies Leben. Es gab keine staatlichen Strukturen, sondern es war einfach nur die Fokussierung auf den Großkhan. Mhm. Und das war halt der Oberkönig, der Kaiser, der absolute Chef. In diesem Falle war es Genghis Khan.
Aber irgendwer muss doch da auch die Steuern dann eingetrieben haben, wovon der Steuern dann in Saus und Braus gelebt hat wiederum.
Nein, keine Steuern. Es gab so ein System von Fürsten und Reitern und Soldaten. Mhm. Und wenn der Genghis Khan, also bleiben wir erstmal bei diesem Mann oder bei dieser Person, in einen Krieg ziehen wollte, um etwas zu erobern, dann machte er eine Versammlung der großen Fürsten. Mhm. Und die sagten dann, okay, das machen wir. Und dann wurde für zeitlich begrenzt und auf einen bestimmten Kriegszug auch begrenzt, so eine Art Kommandostruktur herausgebildet. Und das war an der obersten Stelle der Genghis Khan, weil der halt der Großkhan war. Aha. Aber aus diesem immer wieder zu Kriegsführung zusammengekommenen Gruppen bildete sich dann irgendwann so etwas, nennen wir es einfach mal eine militärische Aristokratie heraus, die eben, ich sag mal, eine Art Führungsschicht dann auch darstellten, mhm, und dann im Laufe der Zeit auch sehr starke Macht bekam, weil die einfach gesagt haben, wenn du irgendwo hinziehen willst, irgendeinen Krieg führen möchtest, dann musst du unsere Unterstützung haben, und die kriegst du eben nur, wenn wir auch was davon haben. Also insofern ist dann zwar immer noch Gemeineigentum gewesen, es gab keine Besitzrechte und kein richtiges Privateigentum, aber die Rangordnung war da, es gab unterschiedliche Nutzungsrechte, und irgendwann wurde das dann auch sogar erblich. Also dann gab es so etwas wie eine militärische Führungsschicht.
Das war dann wahrscheinlich auch gleichzeitig der Untergang des Reiches, weil dann die Kämpfe um die Vorherrschaft angefangen haben.
Also das war die Zeit der Goldenen Horde, also diese Hochblütezeit, und danach ist das Land tatsächlich dann zerfallen aus unterschiedlichsten Gründen. Das geht so ein bisschen in den europäischen Teil Russlands auf der einen Seite und auf der anderen Seite Richtung Wolgamündung, Kaspisches Meer und eben auf die Krim. Und dieses Khanat Krim, also Khanat ist so eine Art, ich sag mal, heute würden wir vielleicht sagen Bundesland, aber jedenfalls eine eigene Struktur. Die bildeten sich dann heraus, und diese Khanate, also diese eigenen Systeme, die kamen immer wieder in Auseinandersetzung mit China. Über China kam dann der Buddhismus ins Land. Es kam auf einmal, das gab es vorher gar nicht in der Mongolei, buddhistische Klöster, also feste Stellen, die nicht mobil waren. Mhm. Und um die herum bildeten sich dann, ich sag mal, kleine Siedlungen in einer eigentlich nomadisch strukturierten Mongolei. Aber da sieht man eben, der Einfluss Chinas auf die Mongolei, der kommt spätestens mit dem Ende des 16. Jahrhunderts, vermutlich auch schon etwas früher, und zwar über den Weg der Religion. Also die Buddhisten oder der Buddhismus ist eben in die Mongolei eingesickert, das gab es vorher da gar nicht. Und daraus entstehen kleine Klöster, an den Klöstern entwickeln sich kleine Siedlungen, und an den kleinen Siedlungen entlang entstehen halt etwas festere Strukturen, und damit ist sozusagen ein Strukturwandel losgetreten, eben weg von dem reinen Nomadentum hin zu einer etwas festeren strukturellen Siedlungsform. Und gleichzeitig bis zum heutigen Tage nachvollziehbar ist die Mongolei unter dem Einfluss der beiden großen Nachbarn China und eben auf der anderen Seite Russland.
So, jetzt haben wir einmal die Mongolei, Ulaanbaatar ist die Hauptstadt, aber da leben ja nicht alle Mongolen, also die werden ja dann wahrscheinlich auch ausdiffundiert sein nach Russland und nach China.
Genau.
Wie geht's
denen? Das sind die beiden. Ja, das sind die beiden hauptsächlichen Nachbarn natürlich bis zum heutigen Tage, und die haben auch den größten Einfluss. Es gibt auch immer wieder, ich sag mal, hin und her der Mongolei oder der Mongolen zwischen diesen beiden riesigen Nachbarn. Mhm. Also 1919 zum Beispiel wurde nach dem Ersten Weltkrieg, aber nur so als Stichdatum, die Mongolei eingegliedert als in die Republik China, also vor der kommunistischen Revolution in China. 1921 gab es dann eine Gegenbewegung mit Volksarmee und sowjetischen Soldaten, also gegen China, und es gab eine mongolische revolutionäre Volkspartei, die die Eigenständigkeit oder die Unabhängigkeit verkündet hat. Aha. 1924 gibt es dann eine kommunistische Verfassung, und die mongolische Volksrepublik wird, ich sage einmal, ein sowjetischer Satellitenstaat. Also da ist im Grunde genommen eine vollkommene Abhängigkeit, und das dauert eben bis zum Zerfall und zum Untergang der Sowjetunion. 1990 etwa, und dann geht die Mongolei über, sage ich einfach mal, in ein parlamentarisch-demokratisches System mit Marktwirtschaft und einer bis zum heutigen Tage relativ stabilen Demokratie im ehemaligen Ostblock. Also das ist ein Transformationsland innerhalb des Ostblocks, und wenn man jetzt mal so auf heute guckt und sich überlegt, wie es da so zugeht, ist diese Transformation, glaube ich, einfach mal einigermaßen gelungen. Das kann ich natürlich so von hier aus nicht so richtig gut beurteilen, aber immerhin, es gibt freie Wahlen, es gibt eine Art von parlamentarischer Demokratie, es gibt eine Verfassung, eine mongolische Verfassung, die sowohl dem Grundgesetz der Bundesrepublik als auch der französischen Verfassung so ein bisschen angeglichen ist. Und die drei Säulen als wichtigstes Merkmal einer Demokratie sind unabhängig, nämlich Legislative, Judikative und Exekutive. Aber trotzdem ist natürlich vollkommen klar, das Land ist mit Vetternwirtschaft und Korruption gesegnet und es gibt eben sehr, sehr starke Vermögensunterschiede, ungefähr 40%, also fast die Hälfte der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze. Also insofern ist es kein stabiles Land im Sinne einer westlichen Demokratie, sondern es ist ein Land, das sich aus der zerfallenen Sowjetunion beziehungsweise dem zerfallenen Ostblock herauskristallisiert hat und versucht, naja, so einen Weg zu finden, um eben eine eigene Zukunft zu haben. Das ist schwer genug. Und zumal eben der Einfluss der beiden großen Nachbarn China und Russland unübersehbar ist.
Da willst du nicht dazwischen wohnen zwischen den beiden, nee, oder? Das ist, glaube ich, also als schwierig. Land eine der unangenehmsten Ecken der Welt, wo man sein kann, oder?
Das ist sehr schwierig. Das Land ist ja immer noch riesig groß. Also es ist jetzt nicht so, als wenn wir hier von einem Kleinstaat sozusagen reden. Das ist riesig groß und es ist trotzdem sozusagen eher einflusslos. Also es ist, es liegt so mittendrin gequetscht. Es hat keinen Zugang zum Meer. Es hat keine vernünftige Infrastruktur. Es ist halt immer noch so ein bisschen, alles ist in Ulaanbaatar und das war's dann auch. Da leben 3 Millionen Menschen. Aber es ist halt in der äußeren Mongolei und da ist irgendwie, mehr ist da eben nicht. Und das ist das Problem natürlich auch, dass sie eben diese lange, ich sag mal, Struktur haben und Prägung haben durch diese beiden Nachbarn, zu denen sie wechselseitig gehört haben, also sowohl zu China als eben auch zu Russland. Also insofern.
Ja, und die auch beide einen großen hegemonialen Anspruch mit sich tragen. Also China, sowohl China als auch Russland. Und dann sitzt du da dazwischen und denkst ja mal gucken, wann der nächste hier bei uns kommt.
Ja.
Das ist genau auch was ich nicht haben wollen würde. Nee. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch danke für die Aufmerksamkeit und wie immer der Verweis auf die Radiosendung, deretwegen wir diese Sendereihe hier nur machen. Das ist eine Stunde History. Die läuft auf DLF Nova, die Genghis Khan Folge am 8. November 2021.
Wer redet, ist nicht tot.